Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht. Donald Trump steht mal wieder vor Gericht und das allein wäre ja schon Grund genug für einen Podcast. Allerdings sind die US-Präsidentschaftswahlen ja erst im November und dementsprechend wollen wir uns heute mit einer ja etwas aktuelleren Thematik befassen, die allerdings auch die USA umfasst, denn der US-Dollar konnte zuletzt auf breiter Front zulegen. Die Renditen dort, vor allem in den USA, haben angezogen und die Zinssenkungen der Fed werden ausgepreist. Der Yen befindet sich gleichzeitig auf dem niedrigen Stand seit 30 Jahren und im Hintergrund spielt weiterhin die Angst vor einer Eskalation des Konfliktes im Mittleren Osten. Mein Name ist Christian Lenk, ich bin Senior Rentenmarktstratege für Rates und SSAs und habe heute bei uns im Podcast-Studio Sonja Marten, Leiterin Research Währungen und Geldpolitik, zu Gast. Hallo Sonja.
Hallo Christian.
Ja, ich hatte schon eingangs gesagt, der US-Dollar hat sich zuletzt deutlich stärker gezeigt, die UST-Renditen ebenfalls. Was ist da los?
Also eigentlich ist es vor allem das Thema Inflation, was die Märkte beschäftigt. Wir hatten ja, wenn wir ein bisschen zurückblicken, wir hatten ja Ende letzten Jahres und Anfang dieses Jahres hatten wir dieses extreme Einpreisen von wahnsinnig aggressiven Zinssenkungen. Also das war ja in der Spitze so, dass der Markt davon ausgegangen ist, dass die Fed den Leitzins bis zu 175 Basispunkten senken wird. Und da ging es ja dann so weit, dass die Leute gesagt haben, die müssen schon im März anfangen. Das war total übertrieben. Jetzt, dann ist das Pendel zurückgeschwungen Richtung, okay, es kommt ein bisschen später, es wird auch weniger. Wir hatten eine kurze Periode, in der wir mit unserer Prognose von 3 Zinssenkungen im Sweet Spot waren. Das hat sich aber auch schon wieder erledigt, weil jetzt ist das Pendel eben in die andere Richtung geschwungen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass der Markt sagt, ja, angesichts des weiterhin sehr robusten Wachstums in den USA und angesichts der hartnäckigen Inflation kann die Fed gar nicht die Zinsen senken in diesem Jahr. Ich habe sogar jetzt auch die ersten Kommentare gelesen, dass sie ja eigentlich die Zinsen nochmal anheben sollte. Also das, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen von einem Extrem ins andere gegangen und das hat natürlich den Dollar beflügelt, der davon profitiert, dass diese Zinssenkungserwartungen ausgepreist wird und hat natürlich auch bei den Renditen dementsprechend gravierende Spuren hinterlassen.
Der Dollar ist ja auch eine klassische Safe-Haven-Währung. Jetzt hatten wir am vergangenen Wochenende den erstmaligen direkten Angriff Irans auf Israel. Hat vielleicht nicht auch das dem Greenback auf die Sprünge geholfen?
Das wird oft so behauptet, liegt ja auch irgendwie gefühlt sehr nah, aber das passt nicht zu der Renditebewegung. Also wenn wir auf den Dollar schauen, sehen wir ja, der ist stärker, aber die US-Renditen sind gestiegen und das passt eigentlich nicht zu Safe Haven. Von daher gesehen, glaube ich, ist das geopolitische Thema präsent, aber für den Markt ist, glaube ich, ausschlaggebender, zumindest bislang, dieses Inflationsthema. Ich habe immer so ein bisschen den Verdacht, dass, wenn man sich mal die sehr entspannte, kann man ja fast sagen, Marktreaktion am Montag und Dienstag angeschaut hat, dass der Markt sozusagen gar nicht, will sich vielleicht gar nicht vorstellen, was passieren würde, wenn das weiter eskaliert und das daher auch nicht einpreist im Moment.
Davon wollen wir jetzt mal ausgehen. Es ist ja auch schwierig, das irgendwo wirklich dann irgendeine Art und Weise zu prognostizieren. Mhm. Aber sagen wir mal, okay, Base Case, die Lage eskaliert jetzt nicht weiter massiv. Wie könnte die Fed denn dann tatsächlich weiter vorgehen? Du hast es ja vorhin gesagt, der Markt preist teilweise schon die Zinssenkungen wieder aus. Mhm. Haben wir denn trotzdem noch welche im Sommer in unserer Prognose drin?
Also ich muss zugeben, dass wir mit unserer Prognose, die davon ausgeht, dass es im Sommer losgeht, natürlich jetzt so ein bisschen auf dem Scheideweg stehen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das Problem ist die Inflationsentwicklung. Wir haben ja zuletzt gesehen, dass der CPI, also der VPI auf Deutsch, der ist nochmal angestiegen. Die Fed guckt aber viel mehr auf diesen PCE.
Und da ja, ist der Unterschied zwischen den beiden Maßen welcher?
Der Unterschied liegt vor allem darin, dass die Komponenten verschieden gewichtet sind und der wichtigste Unterschied ist die Komponente Mieten und die sind im CPI oder VPI deutlich höher gewichtet als im PCE, das ist der sogenannte Personal Consumption Expenditure Index Und die Fed schaut auf diesen PCE. Die Inflationszahlen, die wir zuletzt hatten, das war ja der VPI, der ist nochmal leicht angestiegen. Es war zwar nicht viel, aber die Märkte haben wahnsinnig stark darauf reagiert. Und jetzt kommt Ende April, kommt jetzt der nächste PCE, das ist dann der für März. Und das ist natürlich dann total spannend, weil das ist das, worauf die Fed schaut. Und da müssen wir jetzt auch wirklich sehen, dass die Preisdynamik weiter nachlässt beziehungsweise nicht erneut gestiegen ist. Und ich glaube, wenn das Signal kommt, dann wird der Markt auch wieder etwas ruhiger. Der Dollar wird wahrscheinlich wieder etwas abwerten. Aber wenn das nicht der Fall ist, also wenn es jetzt doch so ist, dass die Inflation in den USA noch hartnäckiger ist, als wir ja ohnehin unterstellt hatten, dann wird es für die Fed dann irgendwann sehr, sehr schwierig, überhaupt Zinssenkungen zu rechtfertigen.
Also du meinst, in weiten Teilen ist das auch getrieben durch die starke Lage im US-Immobilienmarkt, durch die Mietentwicklung.
Also die Mietentwicklung ist ein Thema, der Arbeitsmarkt insgesamt ist ein Thema, der Konsum ist, also es ist einfach egal, wohin man schaut. Ich meine, die amerikanische Wirtschaft hat uns jetzt seit einem Jahr fast kontinuierlich positiv überrascht. Immer weil man dachte, okay, jetzt kommt mal ein Einbruch, weil hohe Leitzinsen etc. haben wir gesehen, es passiert nicht. Und von daher gesehen ist es leider, muss man sagen, aktuell so, dass es wieder mal so ein bisschen ein schwieriger Zeitpunkt ist für diese Prognose.
Stichwort schwierig. Jetzt waren wir ja von dem Base Case ausgegangen. Geopolitische Lage eskaliert nicht noch weiter. Wenn es denn doch passieren würde, was müsste denn die Fed denn dann machen? Oder was müssten andere Zentralbanken generell machen?
Also das ist natürlich der Worst-Case-Szenario. Also in vielerlei Hinsicht. Rein aus Finanzmarktsicht ist natürlich das offensichtlichste Problem erstmal, dass die Inflation deutlich ansteigen würde, weil natürlich damit zu rechnen wäre, dass wir bei den Energiepreisen wieder einen Schock kriegen. Und das Problem bei Energiepreisschocks ist ja für Zentralbanken immer, dass man eigentlich sagen müsste, okay, wir schauen dahin durch, ja, weil dieser plötzliche Preisanstieg, der fällt ja in einem Jahr wieder aus der Gleichung raus. Gut, nicht für uns Konsumenten, wir zahlen es dann trotzdem weiter. Aber rein statistisch wird es ja dann im Jahr wieder besser. Aber aktuell ist es ja so, dass wir jetzt die Zentralbanken sehr lange damit beschäftigt waren, diesen Inflationsschub, den wir vor ein paar Jahren gesehen haben, den zu bewältigen, gegen den anzugehen. Und ich glaube, dass wir, wenn jetzt sozusagen jetzt in dieser immer noch etwas fragilen Situation, in der die Inflation ja immer noch zu hoch ist und immer noch die Sorge ist, wird sie zu hartnäckig bleiben, wenn wir jetzt einen Inflationsschub kriegen, jetzt mal egal, woher der kommt, dann wird das für die Zentralbanken sicherlich zumindest mal das Signal sein, erstmal nicht zu senken. Und je nachdem, wie schwerwiegend dieser Inflationsschock ausfallen würde, will ich auch gar nicht ausschließen, dass es hier und da wieder darum gehen wird, ob man vielleicht doch nochmal anheben muss. Also ausschließen würde ich das auf keinen Fall in diesem Szenario. Auch wenn das natürlich fürs Wachstum problematisch wäre, weil das Wachstum natürlich in diesem Horrorszenario auch leidet.
Kommen wir mal zurück auf den US-Dollar. Da ist ja immer die große Prognostikerfrage, die man so gerne in den Mittelpunkt stellt, Parität. Ja, ein Dollar, ein Euro, ein Euro, ein Dollar. Ist das realistisch, auch wenn es im Nahen Osten oder im Mittleren Osten nicht zur totalen Eskalation kommt?
Naja, es ist nicht unsere Prognose. Das muss man ganz klar sagen. Wir gehen ja davon aus, dass wir im Jahresverlauf, wie auch bisher schon, so ein bisschen so um diese 1,08-Marke schwanken. Im Moment sind Werte etwas niedriger, waren phasenweise auch schon höher. Was müsste passieren, damit wir doch auf Parität gehen? Also eine Variante ist sicherlich die Eskalation im Nahen Osten. Wenn das passiert, dann wird der Dollar als sicherer Hafen profitieren. Amerika ist auch wirtschaftlich natürlich viel robuster, als wir das in der Eurozone sind. Also all das würde für den Dollar sprechen. Und dann ist die Parität auch dann wahrscheinlich nicht sehr weit entfernt. Das andere Szenario, in dem ich mir eine Parität vorstellen kann, ist, da blicken wir jetzt ganz kurz auf die Richtung Trump, ist natürlich sicherlich, sollte Trump die Wahl gewinnen, das haben wir auch schon kommuniziert, dass wir dann tatsächlich damit rechnen, dass wir auf eine Parität gehen. Aber wenn man diese Szenarien jetzt mal ein bisschen außen vor lässt und jetzt nur mal auf die Fed blickt und sagt, was passiert eigentlich mit dem Dollar, sollen wir die Fed jetzt die Zinsen nicht so aggressiv senken, vielleicht ein bisschen, aber nicht so viel. Ich glaube, da ist für den Dollar nicht mehr so wahnsinnig viel Upside. Und was ja total bemerkenswert ist, was völlig untergeht in der Diskussion, wenn man sich den Euro gegen den Dollar anschaut, zuletzt seit Anfang Mitte März, dann sieht das super schwach aus. Aber wenn du dir den Euro mal gegenüber dem Rest der G10-Währungen, also einfach Durchschnitt gegen alle anderen G10-Währungen anschaust, dann hat sich der Euro eigentlich richtig gut geschlagen in den letzten Wochen und Monaten. Das denkt man zwar nicht im Verhältnis zum Dollar, aber auf breiter Basis gar nicht mal so schlecht. Insofern bin ich gar nicht mal so fürchterlich pessimistisch im Hauptszenario.
Das sind ja schon mal ganz gute Nachrichten für uns Euro-Nutzer. Gehen wir mal auf ein anderes Währungspaar, wo ja momentan auch relativ viel Musik spielt, nämlich Dollar-Yen. Der Yen ist sehr, sehr schwach, zuletzt fast bei 155 Yen pro US-Dollar. Könnte da die Bank of Japan mal wieder intervenieren?
Ja, darauf warten ja seit einer Woche zumindest mal alle. Also das Problem kommt ja aus zwei Quellen. Das eine ist natürlich, dass wir, oder vielleicht sogar drei, das eine ist, dass wir natürlich im Moment einen generell starken Dollar sehen. Gut, das zeigt sich dann auch gegenüber dem Yen. Das zweite Thema ist natürlich, dass der Renditeabstand USA gegen Japan immer noch sehr signifikant ist, zuletzt ja wieder gestiegen ist. Auch das belastet den Yen natürlich. Und dann haben wir das hausgemachte Thema, dass die BOJ zwar eine Leitzinswende hingelegt hat, sie haben die Leitzinsen angehoben, nicht viel, aber immerhin. Aber beim Markt das Ganze sehr dovish interpretiert wurde. Ne? Der berühmte dovish Hike. Also das hat man zwar was gemacht, aber so richtig der große Knaller war es halt auch nicht. Jetzt fällt der Yen fröhlich weiter. Das wird denen nicht gefallen. Aber Intervention ist ja auch immer riskant für eine Zentralbank. Man setzt schon immer ein bisschen auch Glaubwürdigkeit aufs Spiel, weil nichts ist ja peinlicher als Interventionen zu unternehmen und drei Tage später oder vielleicht am nächsten Tag im schlimmsten Fall ist der Kassakurs genau da, wo er vorher war oder vielleicht ist er noch schwächer. Also das will man sich natürlich das will man nicht riskieren. Was können Sie machen? Sie können intervenieren. Sie haben eine Sache, die für Sie spricht in der Hinsicht. Das ist sicherlich die Tatsache, dass dieser Move mittlerweile recht spekulativ ist. Am spekulativen Markt sind sehr, sehr viele Long-Dollar-Yen-Positionen mittlerweile. Das heißt, diesen spekulativen Investoren würde man quasi auf die Füße treten, wenn man interveniert. Die würde man aus dem Markt rausspülen. Das ist das Einzige, was im Moment sozusagen aus Sicht der BOJ und des Finanzministeriums positiv ist. Aber die wollen natürlich auch keine Linie in den Sand ziehen. Ne? Das macht dann so ein angreifbares Target. Also das ist eine wahnsinnig schwierige Situation. Wenn der Yen weiterfällt, werden die irgendwann intervenieren. Aber das Ziel wird nicht sein, die Trendwende herbeizuführen. Das können die gar nicht. Sondern, glaube ich, einfach nur die ganze Sache ein bisschen zu stabilisieren.
Kommen wir zum Abschluss nochmal auf Donald Trump zurück. Der Mann beschäftigt ja nicht nur die Medien. Jeder hat ja sicher ein eigenes Bild von ihm, sondern auch die Finanzmärkte. Und mit Blick auf die Wahl im November stellt sich die große Frage, merkt man denn jetzt schon die ersten Vorboten dieser Entscheidung oder wird das momentan ausgeblendet, weil beispielsweise die Fed das überlagert?
Ja, ich glaube, das Letzteres trifft sicherlich zu. Also ich habe das Gefühl, dass man liest natürlich über seine ganzen Prozesse etc. und das wabert da ja weiter rum. Aber die Wahl scheint im Moment tatsächlich ein bisschen in den Hintergrund getreten zu sein, weil eben Fed, Zinsentwicklung, Inflation und Mittlerer Osten und also wir haben einfach ganz viele andere Themen, die das im Moment ein bisschen überlagern. Insofern habe ich nicht den Eindruck, dass es im Moment einen, sag ich mal, trennbaren Effekt irgendwo hätte, wo man sagen könnte, okay, das kommt jetzt aus der Nummer raus. Ich glaube, generell auch vorher hat es uns ja mehr beschäftigt, aber ich würde sagen, dass man jetzt konkret sagen könnte, es hat Auswirkungen auf die Kursentwicklung, das glaube ich nicht. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass die Umfragen ja noch nicht so eindeutig waren. Also es ist ja nicht so, dass man sagen könnte, 50-50 kann man sagen, genau. Und ich glaube, solange das der Fall ist, ja gut, dann werden die Leute einfach abwarten. Das kann sich dann ändern, wenn vielleicht auch die aktuelle Thematik mit Fed etc. sich ein bisschen legt und dann vielleicht auch klarer wird, was wir nicht hoffen wollen, aber was natürlich gut möglich ist, dass Trump das Feld anführt, dann glaube ich schon, dass es dann einen Effekt haben wird. Und der ist eben wahrscheinlich erstmal dollarpositiv. So schmerzlich ich es auch finde, das sagen zu müssen, aber es ist wahrscheinlich tatsächlich so.
Ja, das wird auf jeden Fall noch ein spannendes, gutes halbes Jahr bis hin zur Wahl.
Bisschen weniger spannend wird mir auch nicht stören, wenn ich ehrlich bin. Wir machen nur noch Krise.
Gehört zu unserem Job dazu, glaube ich. Ja. Und das macht ja auch die Finanzmärkte so spannend. Sonja, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke in die volatile Welt der Zinsen und Währungen. Und ja, wie schon angeteasert, wir werden in einem zukünftigen Podcast sicher nochmal genauer auf das Thema US-Wahl bzw. die potenziellen Folgen eines Trump-Sieges eingehen. Da haben sich ja unsere Volkswirte schon eingehend damit befasst und das ist sicherlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Seien Sie also auch beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder heißt, es ist eine neue Folge des DZ Research Podcast da. Ihnen hat dieser Podcast vom 17. April 2024 gefallen? Dann freuen wir uns natürlich über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in den Shownotes.